SWR 2 Leben.
Herbstgefühl. Der Liebe tiefstes Werben geschieht in Sterben.
Als ich eure Familie das erste Mal besucht habe, also deine Großeltern, bin ich mit dem Thomas mal dahin gefahren und ich war vollkommen überwältigt von den vielen Bildern an den Wänden. Praktisch gab es da keine Tapete, es war alles voll gehängt. Und eine ganz große Zahl waren Ascher. Das habe ich gleich gesehen, weil sie sehr ähnlich waren und das Baummotiv vorwiegend eigentlich. Sehr viel Grün, sehr viel Bäume, oft zwei Bäume. Ja, also ein ganz interessantes Motiv, hat mich sofort auch gefesselt. Und in den Gesprächen beim Kaffee wurde es natürlich auch erwähnt, dass Opi diese Bilder übernommen hat und eine sehr berührende Geschichte dahinter stand. Der Opi und die Aschers, ja, das gehörte so zusammen einfach.
Meine Schwägerin Elisabeth, die Frau meines Bruders Thomas.
Nein, also mir war das zu viel, wenn einfach nichts mehr weiß ist an der Wand.
Mein Neffe Florian.
Bei deinen Urgroßeltern in Geildorf, an was erinnerst du dich da?
Da erinnere ich mich vor allem an die Steinkatzen. Die hatten so riesengroße Steinkatzen, die haben mich immer fasziniert. Ich kann mich da gar nicht an so viele Bilder erinnern, aber dieses Haus wirkte für mich extrem kalt. Und auch die ganze Stimmung irgendwie mit den Steinkatzen, ich fand die spannend, aber irgendwie wirkte es kalt.
Meine Nichte Anna. Mein Großvater Karl Ellwanger wohnte mit seiner Frau Elisabeth in Geildorf bei Schwäbisch Hall. Er führte dort eine Arztpraxis und sammelte Kunst. Die Katzen aus grauem Stein waren nicht von Fritz Ascher. Von ihm stammten aber die meisten Bilder, die das Haus meiner Großeltern bewohnten. Ascher-Bilder fanden sich vom Keller bis zum Dachboden. Wenn ich über Nacht zu Besuch und im Gästezimmer untergebracht war, versuchte ich manchmal, die Schubladen der Kommode, die neben der Tür stand, aufzuziehen. In ihr lagerten Aquarelle und Gouachen. Die Schubladen waren so voll und so schwer, dass ich sie kaum aufbekam.
Hast du auch viel mit dem Opi über Ascher geredet?
Eigentlich nicht sehr viel.
Meine Tante Eva.
Vati war relativ schweigsam und es war nicht immer einfach, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber doch so ein paar Gespräche kann ich mich schon entsinnen, mehr im Familienkreis, wie er eben schilderte, wie er ihn aufgesucht hat und wie es schwierig war, auch mit Ascher in Kontakt zu treten. Das habe ich sehr wohl in Erinnerung.
Er hat sich wenig geäußert und Emotionen schon überhaupt nicht.
Mein Onkel Peter.
Er hat sich mit sehr verschiedenen Malern auseinandergesetzt und hat immer Interesse gehabt, Bilder zu finden, die ihm auch was sagen, also die nicht ein friedliches Leben darstellen, ein Naturidyll oder sowas. Und deswegen war er wohl auch so gefangen von den Bildern von Fritz Ascher in Berlin.
Fritz Ascher malte oder zeichnete dunkle Bäume und Baumgruppen, Sonnen und Sonnenblumen. Die Sonnen und Sonnenblumen haben eine etwas fröhlichere Ausstrahlung. Einige wirken wie Farbexplosionen, aber die meisten seiner Zeichnungen und Ölgemälde sind düster.
Die Omi hat mir nur immer erzählt, dass sie die Ascher-Bilder nicht mag, weil sie da drin immer die Geschichte sieht aus dem Dritten Reich. Und deswegen hat sie zu mir immer gesagt, ja, sie kann die Bilder eigentlich nicht gut angucken. Dass es für sie immer eher so ein bisschen was Verstörendes war. Ich fand es immer ganz spannend von der technischen Natur und sie hat da immer so diese dunklen Seiten gesehen, die da sich ihrer Meinung nach in diesen Bildern ausgedrückt haben.
So erinnert mein Neffe Florian die Haltung meiner verstorbenen Mutter. Ich fand Aschers Bilder auch sehr dunkel. Als mein Großvater mir vorschlug, ich solle mir doch ein Aquarell mit nach Hause nehmen, suchte ich eines der wenigen helleren aus. Eine leuchtende Sonne, zwei Bäume in Grün und Blau, fast durchsichtig, mit einem schnellen Strich hingetuscht. Diese Bäume hängen seit meiner Studienzeit in allen meinen Wohnungen. Dass ich und auch der Rest der Familie vor ungefähr 2 Jahren mehr über Fritz Ascher erfahren haben, verdanken wir der Kunsthistorikerin Rachel Stern. Sie hat alles zusammengetragen, was man heute über den expressionistischen Künstler weiß. Sie hat über Zeitungsannoncen Menschen aufgespürt, die Fritz Ascher noch kannten, und in Archiven recherchiert. Ich treffe sie im Rahmen der letzten von 6 Ausstellungen mit Werken von Fritz Ascher, die sie in deutsche Museen gebracht hat.
Er muss sehr kontaktfreudig gewesen sein, sehr lustig gewesen sein. Wir sehen in seinen frühen Zeichnungen, die sehr karikaturhaft sind, sehen wir, dass er durchaus viel Humor hatte und muss auch sehr beliebt und umschwärmt gewesen sein.
In seiner Kindheit und Jugend, Anfang des 20. Jahrhunderts, hatte Fritz Ascher alle Möglichkeiten eines begüterten Sohnes. Sein Vater produzierte als erster Industrieller in Deutschland künstlichen Zahnschmelz und wurde damit reich. Hugo Ascher konvertierte mit seinen Kindern vom Judentum zum Protestantismus und er unterstützte die künstlerischen Ambitionen seines Sohnes Fritz. Der damals schon weltberühmte Berliner Maler Max Liebermann förderte das junge Talent und empfahl ihn an die Kunstakademie nach Königsberg. Die Königsberger Akademie war in jenen Jahren fortschrittlicher und experimentierfreudiger als die Berliner. Nach seiner Rückkehr bewegte sich Fritz Ascher in den expressionistischen Künstlerkreisen der Hauptstadt. Kurz nach Hitlers Machtergreifung begann für den 40-Jährigen eine schwierige Zeit. Er wurde bereits ab 1933 von den Behörden drangsaliert und begann alle paar Monate seine Unterkunft zu wechseln.
Dann ist in der Reichskristallnacht der sogenannten, ist Fritz Ascher verhaftet worden in Potsdam, ist nach Sachsenhausen gebracht worden, wo er 6 Wochen lang interniert war, ist dann durch die Bemühungen eines Freundes, des Rechtsanwaltes Gerhard Grassmann, freigekommen. Und dann gleich im neuen Jahr 1939 ins Polizeigefängnis in Potsdam gekommen, wieder erneut verhaftet worden, wo er dann fast 5 Monate festgehalten wurde.
Fritz Ascher überlebt das KZ Sachsenhausen und das Polizeigefängnis in Potsdam. Eine Schiffspassage nach Shanghai wurde ihm verwehrt und damit die Flucht ins Exil verhindert.
Ich denke mal, dass der Gerhard Grassmann diese Schiffspassage organisiert hat, weil damals Juden noch freigelassen wurden, wenn sie irgendwie nachweisen konnten, dass sie das Land verlassen würden. Nun hatte aber Fritz Aschers Familie Geld und da müssten die Vermögensverhältnisse geregelt werden in deutscher Gründlichkeit. Das heißt, man hat ihn nicht gehen lassen, bevor nicht all die Vermögensgüter überschrieben waren an die Nazis. Und dadurch hat er die Schiffspassage verpasst und konnte dann freikommen, wieder durch den Anwalt Gerhard Grassmann und durch den Propst Gröber, der sich sehr verdient gemacht hat für Juden, die getaufte Christen waren.
Und noch ein Mann wurde überlebenswichtig für ihn, der Polizeihauptwachtmeister Heinrich Wolber.
Als Fritz Ascher aus dem Gefängnis entlassen wurde, 1939, er musste sich 3-mal wöchentlich bei der Lokalpolizei melden und einmal in der Woche bei der Gestapo. Und in dem lokalen Polizeirevier war der Herr Wolber und der war Hobbymaler und hat sich interessiert für die Arbeit von Fritz Ascher, ist wohl auch häufiger vorbeigekommen und hat ihn arbeiten sehen in seinem Atelier. Und der hat ihn 1942 gewarnt, hat gesagt, ab jetzt werden Massendeportationen passieren. Ich habe die Listen vorliegen, du bist auf der nächsten Liste drauf und ich möchte dich nie wiedersehen.
Fritz Ascher suchte Hilfe bei der Mutter seines Freundes und Rechtsanwaltes Gerhard Grassmann. Denn Gerhard Grassmann selbst konnte ihm nicht mehr helfen. Er war 1941 an Tuberkulose gestorben. Martha Grassmann, die Mutter, war eine mutige Frau. Sie versteckte ihn und noch andere verfolgte Juden im Nachbarhaus, im Keller einer teilausgebombten Villa in Grunewald. Das Grundstück war groß und wegen seines Baumbestandes schwer einsehbar. In der Nachbarschaft lebte Heinrich Himmler. Fritz Ascher war der Einzige, der niemals sein Versteck verließ. Die anderen suchten nachts, bei Spaziergängen, eine kurze Freiheit. Sie kehrten nicht wieder zurück.
Krieg. Wie du's erwähnst, dir tausendfach gesteigert, starrt dir entgegen grauenhaft dein Wesen, Menschsein, sich verweigernd.
Von den näheren Umständen, wie Fritz Ascher überleben konnte, hat mein Großvater nichts erzählt, obwohl er sie kannte. Die Kunsthistorikerin Rachel Stern hat auch mit ihm ein langes Gespräch aufgezeichnet, in dem er das preisgab, was er von dem Schicksal des Künstlers wusste. In die Enkelgeneration ist dieses Wissen erst sehr spät gelangt. Vielleicht wollte uns der Großvater vor deprimierenden Tatsachen schützen, wer weiß. Ich jedenfalls hatte bis ins Erwachsenenalter naive Vorstellungen, wie das Versteck des Malers ausgesehen hat. Villa im Grunewald klang gut und ich stellte mir vor, dass Fritz Ascher in einem trockenen Keller lebte, in dem er sogar malte, weil er Licht einschalten konnte. Ich habe mir eingebildet, dass er im Schutz der Nacht im Grunewald spazieren ging, von dunklen Bäumen umgeben, die er dann tagsüber im Versteck als düstere Bäume malte. Dass so seine finsteren Bilder entstanden sind und Martha Grassmann über ihm wohnte und ihm jeden Tag ein warmes Essen im Topf runterbrachte. Aber es war anders. Er überlebte nicht in ihrem Keller, sondern in dem einer ausgebombten Villa. Und als die Versorgungslage schwieriger wurde, ernährte er sich von Kartoffelschalen. Fritz Ascher harrte fast 3 Jahre im Dunkeln aus, zwischen Ratten und Dreck. An Malen war nicht zu denken, stattdessen schrieb er Gedichte.
Es bricht herein in alle Weiten.
Es bricht herein in alle
Weiten. Die Furie grellt.
Die Furie krallt sich ein. Krallt sich ein.
Inferno.
Inferno.
Der Verwüstung Schrei.
Das Licht erlosch.
Das Licht erlosch.
An Dunkel brach's.
An Dunkel brach's. Entgeistert.
Fritz Ascher überlebte schwer gezeichnet. Nach Ende des Krieges wohnte er zusammen mit seiner Beschützerin Martha Grassmann in einer Wohnung in der Bismarckallee 26, nicht weit von seinem Versteck. Hier konnte er ein Atelier einrichten. Mindestens zeitweise muss er an Depressionen gelitten haben.
Seine Persönlichkeit hat sich sehr verändert. Er war sehr viel menschenscheuer, hat also sein Vertrauen zu den Menschen im Prinzip verloren und er hat sehr viel zurückgezogener gelebt.
Die Villa, in der er nun wohnte, gehörte einem weitläufigen Verwandten von mir, den ich nie kennengelernt habe. Sie war aufgeteilt in viele Wohnungen und so lebten dort noch andere Mieter, zum Beispiel der Sohn des Besitzers, der gleichzeitig der Neffe meiner Großeltern war. Ende der 50er Jahre kamen meine Großeltern häufiger nach Berlin, weil mein Onkel Peter dort eine Ausbildung absolvierte. Dann besuchten sie auch immer wieder ihren Neffen und dessen Familie in der Bismarckallee. Daran erinnert sich mein Onkel.
Und dort ergab sich das dann, dass die dann da auch mal sagten, bei uns wohnt ein Maler, der macht interessante Sachen, könntest dir das doch mal angucken. Denn sie wussten ja, dass Vati gerne Bilder anschaut. Wir sind immer viel zu Ausstellungen gefahren, nach Basel und Karlsruhe und in Städel oder sonst wo. Und dadurch ist er dann auch dahin gegangen, hat die Frau Grassmann angetroffen, ihn hat er lange nicht gesehen und hat mit ihr drüber gesprochen. Sie hat ihm erzählt, was ihr Zögling Fritz Ascher so erlebt hat und was der verarbeitet. Und das hat ihn interessiert. Und dann hat sie ihm die Bilder, soweit sie zugänglich waren, auch gezeigt. Und ja, haben sie sich so unterhalten. Dann wieder weg. Ein paar Monate später waren sie wieder bei mir. Wieder hingegangen, wieder Bilder angeguckt und drüber gesprochen. Und eines Tages trat dann Herr Ascher hinter den Kulissen hervor, weil er den Gesprächen zugehört hat in einem Nebenzimmer.
So wie Karl Ellwanger das beschrieben hat, musste er bestimmt 20 Mal zu Frau Grassmann kommen und sich mit ihr unterhalten. Und Fritz Ascher hat wohl im Nebenzimmer zugehört und bis er dann irgendwann entschieden hat, okay, jetzt möchte ich ihn persönlich kennenlernen. Also das war ein sehr langer Werbungsprozess.
Von da an befanden sich Fritz Ascher und mein Großvater in einem eher schweigsamen Zwiegespräch über Kunst. Ausstellen und Bilder verkaufen wollte der Künstler nicht, auch nicht, als Galeristen auf ihn zukamen. Er wollte seine Bilder um sich haben, sagte mir mal mein Großvater. Sie waren seine Kinder. Fast 25 Jahre lang lebte Fritz Ascher mit Martha Grassmann in der Wohnung mit Atelier in der Bismarckallee. Dann wurde die Villa, die ihm ein Vierteljahrhundert Schutz geboten hatte, verkauft.
Das hat ihn zerstört. Und das hat die Frau Grassmann auch gesehen. Der Besitzer des Hauses wurde bekniet, doch das Haus nicht zu verkaufen. Aber da muss es wohl einen sehr unangenehmen Mieter gegeben haben, der immer Schwierigkeiten gemacht hat über Jahrzehnte, sodass dann irgendwann dem Besitzer das zu viel wurde und der das Haus verkauft hat und zum Abriss verkauft hat. Das heißt, die alten Leute alle mussten ausziehen, aber die alten Leute eben auch und waren im Prinzip nicht mehr fähig, sich auf Wohnungssuche zu begeben und das alles zu organisieren. Das hat die Frau Grassmann also sehr überfordert, Fritz Ascher sowieso. Wir haben dann in der Nähe in Dahlem eine Dreizimmerwohnung gefunden. Da hatte Fritz Ascher dann kein Atelier mehr, konnte also nicht mehr arbeiten, hatte nicht mehr diesen Ausgleich in seinem Leben. Und die veränderte Umgebung, die hat ihn dann in tiefste Depressionen gestürzt und hat Parkinson ausgelöst. Und 6 Monate später ist er gestorben. Also das hat er nicht verkraftet. Und Frau Grassmann ist dann fast 90-jährig dann auch ein paar Monate später auch gestorben, nachdem sie ihre Lebensaufgabe vollendet hatte.
Als dann Ascher starb, 70, da wussten sie gar nicht, was machen mit den Bildern. Sie hatten allerdings in seinen letzten Tagen über dieses Thema gesprochen und da meinte er, es sei ihm wichtig, dass die Bilder beisammen bleiben. Er hat ja auch kaum etwas verkauft. Dass die also nicht auseinandergerissen werden. Ja, und dann kam sie auf die Idee, das nach Geildorf zu geben, also zum Vater, zu den Eltern. Und damit hatten die ein Vermächtnis, das nicht ganz leicht zu tragen war. Was war mit zu tun? Der Vater hat versucht, sogar Museen zu begeistern für die Bilder, ist er immer mit einigen Bildern hingegangen. Ja, dann wollten sie auch mal eins kaufen, aber das wäre ja gegen den Grundsatz gewesen, die Bilder beisammen zu lassen. Und hat er also ewig gesucht. Das war ja praktisch von 75 ungefähr, 77 kamen die Bilder nach Geildorf. Dann bis 90 hat er versucht, jemanden zu finden, Sachverständigen zu finden, der die Bilder richtig betreut und die vielleicht auch in die Öffentlichkeit bringt.
Von dieser Entwicklung hat mir mein Großvater nie erzählt. Ich nahm das Vermächtnis der Bilder als etwas ganz Selbstverständliches. Dass es ihn belastet haben könnte, kam mir nicht in den Sinn. In der Phase lernte mein Großvater durch Vermittlung eines Freundes die Kunsthistorikerin Rachel Stern kennen, die damals an einer Doktorarbeit über einen anderen verfolgten Maler schrieb und sich für die vergessenen Werke verfemter Künstler interessierte.
Das war aber kurz vor der Zeit, als Vater an einem Herzinfarkt starb. Und zwar haben wir die Theorie, er wusste jetzt, das übernimmt jemand und er hat das Vermächtnis erfüllt aus seiner Sicht, was er machen muss. Und dann war es ja noch so, ich fuhr hin und wir haben die Bilder, die waren ja verteilt in der Garage und in der ganzen Wohnung, auf der Bühne, in sämtlichen Schubfächern, also die ganzen Gouachen waren ja Einzelblätter, die waren in Schubfächern drin und das haben wir alles vorbereitet, weil am nächsten Tag die Bilder abgeholt werden sollten für die Frau Stern, dass die nach Köln übernimmt und dann anfängt, das aufzuarbeiten. Das hatte sie sich als Ziel gesetzt. Und an dem Tag, als die dann kommen sollten, oder am Tag davor, da haben wir die Bilder bereitgestellt und dann ist er plötzlich auf einem Einkaufsgang da bei der Metzgerei umgefallen und hatte den Herzinfarkt.
Es war klar, was mit den Bildern passiert, und er ist dann gestorben sofort.
Wir hatten den Eindruck, diese Aufgabe hat ihn noch lebendig gehalten, ja. Und dann hat er an dem Tag auch noch dafür gesorgt, dass seine Frau, also Mutti, ins Altenheim direkt übernommen wurde, in Pflege übernommen wurde. Dann war er diese Last, wie versorgt zu wissen, auch los.
Mein Großvater ist seit fast 30 Jahren tot. Ich kannte ihn als schweigsamen, unnahbaren Mann. Er machte mir als Kind ein bisschen Angst, denn wenn er mal sprach, war er zu laut in meinen Ohren, dröhnend. Für seine Kunstsammlung fuhr er regelmäßig nach Stuttgart, um sich in den Galerien nach neuen Fundstücken umzusehen. Und er zeichnete auch selber. Er saß dann im Wohnzimmer in einem Ledersessel und verfertigte Kohlezeichnungen von uns Kindern, wenn wir zu Besuch waren. Mit schnellem Strich zauberte er schwarze Porträts aufs Papier. Ich mochte den Geruch der Kohle und das Geräusch, das der Kohlestrich auf dem Papier verursachte. Und ich fand es toll, so wichtig zu sein, dass ich gezeichnet wurde. Kunst war etwas, was meine Eltern und meine Großeltern zum Thema machen konnten in ihren nicht sehr häufigen Gesprächen bei Tisch oder beim Kaffee. Bilder und ihre Produzenten, die Künstler zu schätzen, darauf konnten sie sich einigen. Die Vergangenheit und Politik waren heikle Themen. Ich spreche darüber mit meinem Onkel Peter.
Der Opi hat mir mal erzählt, dass er als Student der Medizin in München eigentlich ein Rechter war. Dass er sich sogar geprügelt hätte mit linken Studenten. Wusstest du das?
Er war ja sogar bei der SA. Allerdings nur ein halbes Jahr, soviel ich weiß. Also er ist da schon eingetreten, hat sich engagiert, hat dann aber gemerkt, dass das in eine schlimme Bahn läuft. Genaues weiß ich darüber auch nicht. Heute wüsste ich gerne genauer, was damals alles ablief.
Wir alle hatten und haben Aschebilder an der Wand. Mein Onkel Peter und meine Tante Eva haben sich friedliche Wiesen- und Waldbilder aufgehängt. Sie seien bürgerliche Leute und wollten etwas an der Wand, was erfreut, sagt mein Onkel. Meine Eltern hatten einige düstere Bäume und auch die Kinder meiner Geschwister sind mit Aschebildern an der Wand groß geworden, wie meine Nichte Eva.
Ich weiß noch, dass wir in der Schule, ich glaube, da war ich so in der 11. Klasse oder in der 12. war das schon, habe ich mal über ein Zitat von Kafka was geschrieben. Das war ein Zitat über gefallene Bäume. Also nicht eine, es war so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber so waren so ein Zweizeiler von Kafka. Darüber haben wir was geschrieben. Das fing an wie sowas wie, denn wir sind wie Bäume im Schnee. Ich erinnere mich noch dran, ich habe die beste Note geschrieben. Irgendwie habe ich das mit den Bäumen in Verbindung gebracht, die bei uns halt an der Wand hingen von Ascher.
Das war dann der beste Deutschaufsatz.
Ja, genau. Der wurde vorgelesen. Ja.
Verwunschen, durch die Zeiten träumend, her windet sich der alte Baum. Ihm staltet Wirrwarr des Geäste, entfaltet ründend dann die Krone. Hört Rauschens ew'ger Melodie in Blätterplausch erwogen. So steht er fort, vermählt dem Raume. Und wahr und sein verschwistert sich um ihn.